Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir knüpfen heute an eine alte Sendung von uns an. Wir hatten bereits den Film Dune 1 besprochen und mittlerweile waren wir auch fleißig im Kino in Dune 2. Der Markus hat den Film sogar schon zweimal gesehen. Und die äußerst interessante Bemerkung gemacht, also beim ersten Mal fand ich ihn zu lang, beim zweiten Mal optimal. Ich glaube, damit können wir doch mal einsteigen. Was für eine seltene Erfahrung.
Ja, bei mir ist die Erfahrung eigentlich gar nicht so selten. Ich denke, so ein Film, gerade so ein epischer Film, das sind ja stolze 166 Minuten, der muss einfach sacken, ja. Und im Abstand von ein paar Wochen habe ich ihn mir nochmal angeguckt und muss sagen, es war auch ein kleineres Publikum. Er hat mir so richtig gut gefallen. Er hat keine einzige überflüssige Minute enthalten.
Also ich fand ihn auch großartig und ich fand ihn sogar besser als den ersten Teil, weil meiner Meinung nach ist viel mehr Geschichte in dem zweiten Teil und wesentlich weniger Action. Nicht, dass mir die Action-Szenen nicht gefallen hätten, aber ich finde, dass da erst die Geschichte, die Verknüpfung der einzelnen Völker, der Religion und der Politik so richtig zum Vorschein kommt, sodass man sich freuen kann auf den dritten Teil. Die Frage ist jetzt für unsere Sendung, wir müssen, glaube ich, die Zuschauer erst mal wieder dort abholen, wo der erste Teil geendet hat. Viele werden es vielleicht gar nicht mehr im Kopf haben, gerade die Zuhörerinnen, die noch überhaupt den zweiten Teil nicht angeschaut haben. Und ich glaube, dazu ist wichtig, dass wir uns am Ende des ersten Teils und damit am Anfang des zweiten Teils auf Arrakis befinden. Die Zuschauer wissen schon, dass Paul und seine Mutter Jessica noch am Leben sind. Die sind versteckt in der Wüste und durchqueren dann die Wüste. Und durch bestimmte Visionen im ersten Teil von Paul wissen wir auch schon, dass die beiden bei den Fremen aufgenommen werden. Der Paul hat so gewisse Initiationsriten zu bestehen und dann werden sie Teil der fremenitischen Bevölkerung. Wie sich die Figuren entwickeln, ist eigentlich das Interessante an der Geschichte. Ich weiß nicht, Markus, könntest du vielleicht Parallelen ziehen zum Buch? Und Paul ist für mich, ist Paul immer noch die zentrale Figur. Wie entwickelt er sich jetzt im zweiten Teil?
Ja, also Paul ist auf jeden Fall die zentrale Figur. Der Film hält sich hier noch sehr stark ans Buch, obwohl es teilweise auch starke Abweichungen gibt. Hier am Anfang ist es so, dass sowohl er und seine Mutter, die sich ja im letzten Teil durch die Wüste gekämpft haben, jetzt bei den Fremen Unterschlupf finden. Die Mutter als Bene Gesserit handelt ganz im Sinne ihres Ordens. Also das heißt, der Orden hat ja hier die Bevölkerung, diese Natives, diese Eingeborenen, darauf vorbereitet, dass ein Messias kommen wird. Und Paul wird immer mehr in diese Rolle geschubst. Freiwillig übernimmt er sie eigentlich nicht. Ja.
Da habe ich einen anderen Eindruck. Also ich hatte eher den Eindruck, dass natürlich wird es sehr stark von der Mutter gefördert. Paul ärgert sich auch teilweise, weil er vielleicht auch mehr als Kämpfer wahrgenommen werden will, als wie als Erlöser, Messias oder Sonstiges. Aber grundsätzlich finde ich, dass er sich immer wohler fühlt in der Rolle als hochverehrter Anführer.
Ja, er findet sicherlich Geschmack an der Macht, wie das ja bei fast jedem Menschen der Fall ist. Aber zunächst mal denke ich, möchte er eigentlich einfach nur Fremen sein. Er ist froh, dass er überlebt hat und sagt ja mehrmals im Rahmen des Films in der Handlung, er möchte nur Freme sein und ja, die Stämme von ihren Unterdrückern, den Harkonnen, befreien. Ja, da wird es natürlich spannend, weil da verbinden sich seine dynastischen Ziele mit den Zielen der Fremen, nämlich ihre blutrünstigen Unterdrücker vom Planeten zu verjagen.
Aber ich glaube, dass, also zumindest im Film, im Buch ist die Liebesgeschichte, die sich zwischen ihm und dem Fremen-Mädchen oder der Fremen-Frau entwickelt, ja etwas anders dargestellt. Aber zumindest in der Geschichte verliebt er sich, ich würde mal sagen, in die Kultur und in dieses Mädchen. Und meiner Ansicht nach entwickelt sich dann aber zum Machtmenschen. Er entwickelt sich, finde ich, erst dazu. Und dieses Religiöse ist ja der Frau vollkommen fremd und ihm selber aber taugt es mehr und mehr. Ich finde, er geht in diese Rolle hinein.
Ja, also das ist richtig. Das geht auch Hand in Hand mit dem Buch, der Handlung im Buch. Paul entwickelt sich vom Robin Hood immer mehr zum Tyrannen und zum Machtmenschen. Wider Willen. Und das zeigt ja auch der Film. Man muss nicht böse sein, um zu einem Tyrannen zu werden. Ja, ist es sein Schicksal oder ist es sein Wille? Ich würde sagen, es ist sein ungewolltes Schicksal.
Mag sein, wobei dieses Schicksal wird ihm eigentlich von seinem Vater im ersten Teil mit der Übergabe der Verantwortung, der Übergabe, sag ich mal, des Familienringes, wird ihm die schon in die späte Wiege gelegt. Also ich denke, diese Entwicklung vom Jugendlichen, der bestimmte Herausforderungen meistern muss, bis hin zum Anführer und dann auch religiösen Anführer, die ist von Anfang an gegeben. Und ich sag nur, weil du meintest, dass er sich dagegen sträubt erstmal und nur die Fremen kennenlernen will, ja. Aber ich finde, dass er schon relativ schnell in die Machtrolle hineinwächst. Und also, seine Mutter, stimmt, sie zwingt ihn auch zum Teil dazu, aber auch seine Mutter, selbst Jessica, hat ja sehr gruselige, grausame Rituale zu bewältigen, bis sie selber auch eine Art religiösen Status innerhalb der Fremen erlangt.
Ja, sie hat diese Rituale nicht nur zu bewältigen, sie muss sie regelrecht überleben, was übrigens auch für Paul gilt. Ja, man kann das durchaus zuspitzen. Der entscheidende Punkt ist, ja, Paul durchlebt eine Charakterentwicklung, ja. Man weiß auch nicht, er identifiziert sich mit den Fremen. Kann es sein, dass er sie vielleicht auch ausnutzt? Ob ihm das selber bekannt ist oder klar wird, das zeigt sich nicht. Mir fällt ein interessantes Zitat seiner Mutter im Film ein zum Thema Rache. Da sagt sie zu ihm, dein Vater war kein Freund von Rache. Und Paul antwortet, ja, ich aber schon. Das zeigt seine ganze charakterliche Veränderung. Und Paul erfährt ja dann im letzten Drittel des Films, dass er der Enkel des Barons Harkonnen ist. Da wünscht man sich sicherlich einen anderen Großvater. Und ich möchte es mal darauf zuspitzen, ab dem Augenblick, wo er erfährt, dass er ein Harkonnen ist, verhält er sich auch wie ein Harkonnen. Also seine Methoden werden immer brutaler, in gewisser Weise auch grausamer. Er duldet dann keine Opposition mehr. Das wird sich auch verschärfen.
Mit Harkonnen, ganz wichtig, sagen wir mal, sind die Bösen gemeint. Auch voll gut. Es ist auch ein Herrschergeschlecht, welches sich des Planeten Arrakis annimmt, welche diesen erneut erobert, entsandt vom Imperator. Nur wir müssen, damit wir die einzelnen Stämme vielleicht etwas vorstellen. Und jetzt erfährt eben Paul, die Hauptfigur selbst, dass sie von diesen bösen Herrschern, grausigen Herrschern, abstammt. Genau.
Ja, sie sind blutsverwandt. Wobei ich denke, wir dürfen jetzt, auch wenn Paul der zentrale und wichtige Charakter ist, den Film nicht nur auf Paul verengen. Ja, da gibt es viele andere wichtige und spannende Charaktere, die zum Teil auch neu eingeführt werden. Es beginnt zum Beispiel mit der Tochter des Imperators, Prinzessin Irulan. Sie spielt im Roman eine wichtige Rolle, und zwar als Literatin. Also Irulan ist hochgebildet, sie ist eine sehr gute Schriftstellerin und viele Passagen aus den ersten beiden Büchern beruhen auf ihren Aufzeichnungen. Wie hast du Irulan wahrgenommen?
Blass. Irulan fand ich wahnsinnig blass, sehr zurückgezogen, sehr eigentlich mehr im Hintergrund agierend, aber auch nicht irgendeine Art von Machtstreben versponnen, fand ich sie. Ich finde, sie hat keine große Rolle bekommen. Viel wichtiger sind die Bene Gesserit-Frauen, die ja mehr und mehr kommt ja dann heraus, dass diese eigentliche Lenker des Imperiums sind und so weiter. Aber ich glaube, diesen Teil sollten wir auch noch etwas als Spannung lassen für diejenigen, die den Kinofilm noch nicht gesehen haben, den zweiten Teil.
Ja, ich gebe dir recht, auch ich habe Irulan als eher blass empfunden. Ja, sie war doch mehr eine Randfigur. Auch sie ist übrigens eine Bene Gesserit, das ganz nebenbei, aber weniger aufgrund ihrer Fähigkeiten, sondern weil sie die Tochter des Kaisers ist. Ja, womit wir auch zu ihrem Vater Shaddam IV. Kommen, dem Imperator. Den fand ich nun eigentlich gut dargestellt, auch wenn im Internet, ich habe es mal so ein bisschen verfolgt und recherchiert, die Kritik eher ja, mäßig ausfällt, aber man muss wissen, er wird von Christopher Walken gespielt. Mir gefiel er, weil er wird im Buch einmal beschrieben als ein Killer ohne große Ambitionen. Also Shaddam ist kein großer Herrscher, er ist in jeder Hinsicht Mittelmaß. Er ist im Grunde eine Person, der Machterhalt vor Machterweiterung geht. Und das, finde ich, wurde im Film gut dargestellt. Ja, dass er trotz seiner Macht, seiner konzentrierten Macht, eigentlich auch eher eine Randfigur ist.
Ehrlich gesagt habe ich ihn eher als sehr, also erst die Filmsequenzen, in denen er vorkam, waren sehr gering. Und ich habe ihn wie einen Schachspieler wahrgenommen, der darüber bestimmt, wo wer zu herrschen hat, wo welche Figuren hingeschickt werden. Sei es für, ja, wohl für einen eigenen Machterhalt, aber ich habe ihn auch nicht als besondere Persönlichkeit wahrgenommen. Da sind die Harkonnen viel stärker aufgetreten und viel stärker hervorgetreten.
Sie sind vor allem viel machthungriger. Ja, also dem Imperator ist wichtig, dass er dort bleibt, wo er steht. Also um beim Schachbrett zu bleiben, dass er halt der König bleibt. Ja, der schwarze König, der weiße König, Hauptsache es betritt kein anderer das Feld. Dieser andere wird Paul sein, aber dazu kommen wir noch später. Womit wir aber bei den Harkonnen sind. Ja, hier haben wir es jetzt mit einer ganz neuen Figur zu tun, nämlich Fate Rauter. Wie hast du ihn wahrgenommen, beziehungsweise Austin Butler, der, wie ich finde, die Rolle glänzend spielt?
Ja, wird er dann später auch zum Widersacher von Paul. Es zeigt sich mehr, die beiden sind ungefähr gleich alt. Die beiden haben wahrscheinlich eine sehr ähnliche Erziehung genossen und sind wahrscheinlich gleich sozialisiert, wie man so schön sagt, auch wenn sie auf zwei verschiedenen Planeten aufgewachsen sind und so weiter. Aber auch er, ja, er hat eine größere Rolle als Kriegsjüngling und Schlechter. Aber wir dürfen ja noch nicht sagen, wie es endet mit ihm, weil dann würden wir ja viel zu viel verraten.
Ja. Fate ist intelligent, dynamisch, ein absoluter Psychopath. Ich glaube, so können wir ihn charakterisieren. Ich fand ihn gut gespielt. Er nimmt eine zentrale Rolle ein und er ist ja drauf und dran, zumindest für einen gewissen Zeitraum Paul zu verdrängen. Er könnte der Nachfolger sein. Ja, die Bene Gesserit haben ihn durchaus eingeplant. Man sieht ja auch beim Duell am Schluss des Films, das ich sehr gut fand, ja, dass er sich, also Paul, sich nur mit knapper Not gegen Fate, der ja übrigens sein Cousin ist, erwehren kann.
Ja, da muss ich dir recht geben.
Und dann, weil wir gerade bei den Randfiguren waren, ja, da gibt es auch noch eine Bene Gesserit, Margot Fenring, die im Roman eine gewisse Rolle spielt, sonst in den Verfilmungen nie vorgekommen ist. Jetzt endlich in der dritten Verfilmung wird ihr mal die Aufmerksamkeit zuteil, die sie verdient. Eine hervorragende schauspielerische Leistung von Lea Seydoux. Sie wickelt nämlich Fate um den kleinen Finger, unterzieht ihn der berühmten Schmerzprobe unter Zuhilfenahme des Gom-Jabbar. Also eine tolle Szene, die auf der Heimatwelt der Harkonnen, die die Primus stattfand, fand ich großartig.
Ich glaube, wir haben jetzt sehr viele Figuren einzeln durchgegangen, um das Ganze nochmal so ein bisschen in Kontext zu bringen. Wir waren ja dabei, dass wir gesagt haben, der Paul ist bei den Fremen und hat sich da in ein Mädchen verliebt, die Chani, die auch seine, ich sag mal, Freundin bleibt über den Film, und vielleicht wollen wir die noch ein bisschen, die ist nämlich unterschiedlich im Buch und Film dargestellt. Ich meine, das Buch ist aus den 60ern, glaube ich, und der Film ist heute gedreht. Man hat natürlich eine gewisse Feminismus hineingearbeitet, aber die, vielleicht möchtest du was dazu erzählen, die Buchvorlage und die Chani im Buch und die Chani im Film, den wir gesehen haben.
Ja, das sind zwei verschiedene Personen. Also die Chani im Buch ist im Grunde, ja, ich sag jetzt mal, die klassische Konkubine, die sich neben dem Hocharistokraten keine eigene Meinung erlaubt, außer seiner. Hier im Film ist sie enorm emanzipiert. Sie denkt autonom und geht ihren eigenen Weg. Am Schluss verlässt sie ihn sogar, als er sich für die Macht entschieden hat.
Was wir noch gar nicht erwähnt haben, ich meine, ich habe gerade vorher gesagt, dass wir das Buch ist aus den 60er Jahren und es gab ja schon mehrere Anläufe, es zu verfilmen. Lynch hat es verfilmt. Es gab aber noch eine sehr interessante Drehbuchvorlage, wo selbst schon Schauspieler Salvador Dali eingesetzt worden wäre von Jodorowsky. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, Markus, in unseren Vorgesprächen erwähntest du, dass von jenem Jodorowsky jetzt bei der Villeneuve-Verfilmung wichtige Punkte übernommen wurden, die bei Lynch eher außen vor gelassen wurde.
Ja, das ist richtig. Stilelemente vor allem. Also Jodorowsky hat damals einen großen, man kann sagen, Bild- und Comicband angelegt. Und viele der damaligen Stilelemente aus den 70er Jahren, zum Beispiel diese scharf gezackte Harkonnen-Festung, übrigens auch die Libellenflügler, also diese Ornithopter, die ja technisch gesehen Unsinn sind, ja, das sind alles Inspirationen, die aus dieser geplanten Jodorowsky-Verfilmung kommen. Ja, also der hat da doch sehr stark Villeneuve inspiriert.
Das heißt also, Jodorowsky war jemand, der schon gewisse Szenarien geschaffen hat, auf die jetzt Villeneuve zurückgreifen konnte. Darf ich so formulieren?
Künstlerisch auf jeden Fall. Also wie gesagt, Salvador Dali sollte den Imperator spielen, Orson Welles sollte den Baron spielen. Die waren übrigens alle schon unter Vertrag, das mal ganz nebenbei.
Ja. Woran ist denn das Projekt damals geplatzt?
Es war wahrscheinlich zu bombastisch. Also ich habe gehört, ihm fehlte die letzte Million, die konnte er nicht mehr zusammenkratzen. Aber man muss bedenken, der Film hätte 10 Stunden gedauert. Das wäre ein hartes Brot geworden, auch für den Zuschauer.
Naja, Villeneuve mit seinen 3x Minimum 2,5 ist natürlich davon auch nicht allzu weit weg.
Ja, Jodorowsky war wahrscheinlich zu ehrgeizig, aber es war auf jeden Fall ein interessantes Unterfangen, was viele andere Künstler und Regisseure auch inspiriert hat. Beispielsweise Alien wurde ganz stark durch diese Vorlage inspiriert.
Also ich finde es einfach faszinierend, dass jemand, der damals das Filmprojekt nicht verwirklichen konnte, dass auch von dem jetzt wieder Sachen aufgenommen werden. Lange Filme, wissen wir ja alle, werden auch mehr und mehr in. Und dass genau von dem Elemente dann wieder übernommen werden konnten. Aber jetzt müssen wir noch zu einem Thema kommen, was mir wirklich auf der Seele brennt. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied zum Film. Und ich finde aber, er bringt ein gewisses Verständnis rein, was im Film so ein bisschen übergangen wird. Es gibt nämlich eine geniale Erfindung meiner Meinung nach in dem Buch. Und das sind die Gildennavigatoren. Vielleicht magst du schildern, was es ist. Und damit, weil das ist ganz wichtig, finde ich, weil das ist dem Film- und Kinogänger und Zuschauer nicht bewusst, warum ist eigentlich das Gewürz, das Spice so unglaublich wichtig. Ich finde, man hat immer so das Gefühl, im Film wird es so als Art Benzin angezeigt. Vielleicht kommt es auch im dritten Teil nochmal, aber in Wirklichkeit gibt es diese Gildennavigatoren. Vielleicht magst du schildern, was es ist und für was die dieses Spice benötigen.
Ja, diese Gildennavigatoren haben unter Spice-Einfluss die Fähigkeit entwickelt, den Raum zu brechen, zu krümmen. Ja, das heißt, die Menschheit hat sich ja weitestgehend von der Hochtechnologie verabschiedet. Es gibt zwei Planeten, X und Reches, wo heimlich an der Technik weitergearbeitet wird. Nichtsdestotrotz, diese Gildennavigatoren sorgen dafür in ihren Raumschiffen, dass man eben die Galaxis, das Universum durchqueren kann unter Spice-Einfluss. Und sie haben sich verändert. Sie sind mutiert zu so, ja, Sandwurm-Fisch-ähnlichen Wesen. Man kann sie eigentlich kaum mehr als Menschen bezeichnen. Ja, es sind riesige Mutanten, die aber bei Villeneuve überhaupt nicht gezeigt werden.
Noch nicht. Wir wissen ja nicht, was im dritten Teil kommt. Aber ganz wichtig, Gildennavigatoren sind keine Maschinen. Unter Navigatoren verstehen wir, glaube ich, heutzutage Maschinen. Es sind mutierte Menschen.
Ja, es sind mutierte Menschen, die ein wenig wie Sandwürmer aussehen, wie große Fische. Sie haben auch ein enormes, also einen immensen Körperbau. Und sie sind schon Navigatoren im klassischen Sinne, eben in der Windjammer-Zeit, in der Segelschiffzeit, als ein Navigator eben noch mit dem Kompass agiert hat.
Aber wie haben sich diese Menschen verwandelt und warum brauchen sie das Spice? Das ist ja das Besondere. Ja. Ich dachte, die Leute nehmen das Spice und entwickeln dann die Fähigkeiten, die ein Navigator braucht, den Raum zu krümmen, um dann wie eine Beamung zu versetzen.
Ja.
So habe ich es verstanden.
Also
quasi die Menschen mutieren zu Navigatoren und zu diesen hässlichen Gestalten eher, weil sie zu viel Spice einnehmen.
Ja. Also das Problem bei Dune ist, es wird ja nicht erklärt,
okay,
wie es technisch möglich ist. Es ist praktisch ein, ich sag jetzt mal, ja, im Grunde ein, wie kann man das bezeichnen, fast schon esoterischer Akt. Ja, wie es ihnen gelingt, den Raum zu durchqueren. Sie haben ja keine Lichtgeschwindigkeit. Dieses Beiß durch geistige Kraft, so könnte man es nennen. Das Beiß fördert die Geisteskraft, mit der der Mensch eben Operationen wie ein Computer ausführen kann oder den Raum krümmen kann. Ja.
Genau, und das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was du jetzt sagst, weil das kommt im Film nicht rüber, finde ich.
Ja.
Es wird so getan, als wie wenn Spice etwas ist, was ich abbaue, was ziemlich wichtig ist, dann kommen die Sandwürmer. Und dann, aber es wird so, das ist wie wenn es eine Art Benzin wäre. Und ich bin wahnsinnig gespannt, ob, und Spice ist auch für den Machterhalt wichtig. Das, glaube ich, wird häufiger gesagt. Aber ich bin wahnsinnig gespannt, ob das jetzt im Film wichtiger wird, im dritten Teil, wegen der Navigation und Co. Oder ob die Atomwaffen das Entscheidende werden. Ich finde, das wird spannend. Das wird wirklich spannend.
Also das Problem ist, im Buch wird nicht abschließend erklärt, wie, auf welche Art Spice Menschen, Lebewesen diese Möglichkeit oder diese Möglichkeiten verschaffen kann. Ja, es ist ein geistiger Prozess. Also offensichtlich kann man den Raum durch geistige Kraft krümmen. Wie das geschieht, weiß keiner. Ja, und würdest du erklären wollen, warum Spice so wirkt? Das wäre so, wie wenn du sagen müsstest, warum Wasser den Durst löscht. Das ist einfach so. Ja.
Herrlich. Was für ein wunderbarer Vergleich von jemandem, der alle 6 Teile gelesen hat, alle 6 Bände und deswegen uns einfach Wissen vermitteln kann, was sonst keiner hat. Oder nur sehr wenige. Nur die Insider. An uns normale Leser, wo ich mich jetzt eher sehen würde, und normale Kinogeher, ist es natürlich, sind das die höchst spannenden Fragen.
Ja, wobei, und hier darf ich mich kurz einbringen, du sagst normale Leser. Es ist so, die ersten 3 Bände würde in Anführungszeichen der normale Leser, das ist keinesfalls abwertend gemeint, sich antun. Die restlichen 3 Bände werden dann extrem philosophisch und da steigen die meisten dann auch aus. Ja, das ist schon in gewisser Weise eine Herausforderung, eine Challenge, um es mal neudeutsch zu sagen.
Ich glaube es gerne, mir reichen die Filme und der erste Band. Vielleicht lese ich doch irgendwann mal weiter, aber ich finde die Filme einfach großartig. Und ich denke, wir sollten jetzt nochmal, weil wir wollten heute ja über den Film reden, was natürlich noch Stunden, über Stunden könnten wir über den Film reden. Ich finde es noch wichtig zu sagen, dass der Film unglaublich schöne Aufnahmen zeigt. Wie ich vorher schon sagte, weniger Action als im ersten Teil, mehr Geschichte und wesentlich mehr dieses Wüstenleben darstellt, was auf Arrakis ist. Ich glaube, es wurde in Jordanien gemacht. Wir beide waren ja schon in Jordanien. Ich fand es unglaublich schön. Es ist keine gute Stimmung in dem Film. Das muss man schon dazu sagen. Also es ist schon ein bedrohlicher Film. Es ist ein dunkler Film. Das heißt aber nicht, dass es immer wieder faszinierende Elemente gibt.
Also diesen Statement, da kann ich jetzt gar nichts mehr dazu sagen, weil ich fand es jetzt nicht bedrohlich, ich fand es wunderschön. Also zum Beispiel die Szene, wo die beiden, also wie Paul und Chani dann so durch den Sand tänzeln, man braucht ja in diesem Trommelsand so einen ganz bestimmten ballettartigen Rhythmus, um ihn überhaupt durchqueren zu können. Das ist wunderbar gedreht, diese Sonnenuntergänge über der Wüste, das hat etwas Kontemplatives, also die Wüste als schöner Ort wurde hier sehr gut porträtiert.
Das ist wahr. Mhm. Dann würde ich sagen, können wir den Zuhörerinnen nur wärmstens ans Herz legen, der den Film noch nicht gesehen hat, dass er ihn sich anschaut, am besten vorher noch mal den ersten Teil anschauen. So habe ich es auch gemacht, wenn man nicht voll und ganz im Thema drin ist, wie unser Markus. Und es ist einfach ein schöner Film.
Jetzt möchte ich aber auch noch was loswerden. Also wie gesagt, der Film, das möchte ich noch dazu sagen, und da bin ich schon gespannt auf den dritten Teil, wie Villeneuve ein Dilemma löst. Nämlich, wir befinden uns ja in einer Welt, in einer Menschheit. Das ist übrigens auch interessant. Der Dune-Kosmos, da gibt es keine Außerirdischen. Es gibt nur Menschen. Das einzige außerirdische Element ist der Sandwurm und das Beiß. Ja, das muss man wissen. Also es handelt sich um einen Menschheitsroman, und wir stellen ja fest, die Menschheit ist extrem machiavellistisch. Man ist ja wie in einem Haifischbecken. Ja, jeder geht jedem an die Kehle. Also es wäre interessant, und das ist eigentlich so ein bisschen meine Sehnsucht, ob die Menschheit sich weiterentwickelt. Der Roman, auch die 6 Bände, haben da ein offenes Ende. Also lernt die Menschheit, was macht sie, einen Zivilisationssprung? Im Grunde genommen sticht jeder den anderen aus. Ja, der Imperator wird verdrängt. Ironischerweise, wer die Romane kennt, weiß, die kaiserliche Familie, die alte kaiserliche Familie, die widmet sich dann ganz der Kultur und der Wohltätigkeit. Die ziehen sich dann komplett aus der Politik zurück. Im Grunde die einzigen Erlösten in diesem Geschehen.
Das ist jetzt nochmal ein Ausblick gewesen zum vielleicht dritten Teil. Ich persönlich jedenfalls, ich freue mich auf die nächste Folge. Ich freue mich auf den dritten Teil. Ich werde es wieder mit Begeisterung im Kino anschauen. Ich werde auch Teil 1 und Teil 2 davor noch einmal anschauen müssen, damit ich wieder in der Geschichte drin bin. Ich glaube, eines ist sicher, nach dem dritten Teil hört es auf. Aber wie Villeneuve die einzelnen Erzählungsstränge beenden will, für mich ist am allerinteressantesten, wie Paul sich entwickelt. Auf das bin ich wirklich sehr, sehr gespannt.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.